Unter den Linden, der Phoenix-Talk aus dem Herzen der Hauptstadt mit Hartmann von der Tann.
Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu Unter den Linden vor dem Brandenburger Tor. Die gesamte SPD steht wie ein Mann hinter ihrem immer noch kranken Vorsitzenden Kurt Beck. Offiziell zumindest. Aber Kanzlerkandidat wird er wohl nicht. Und wie lange er Vorsitzender bleibt, das weiß man auch nicht. Der Grund? Seine ungeschickte Annäherung an die Linkspartei kurz vor der Hamburg-Wahl. Dabei sind auch viele seiner Kritiker grundsätzlich davon überzeugt, dass die SPD Konzessionen an die neue Landschaft mit nunmehr 5 Parteien machen müsse. Und das gilt nicht nur für die SPD. Auch die CDU und die Grünen müssen sich etwas einfallen lassen, wie man in Hamburg sieht. Über Chancen und Probleme neuer Bündnisse wollen wir heute sprechen, und zwar mit Fritz Kuhn, dem Fraktionsvorsitzenden von Bündnis 90 Die Grünen im Deutschen Bundestag, und Dr. Norbert Röttgen, dem ersten parlamentarischen Geschäftsführer der Bundestagsfraktion der Union. Fragen und Meinungen unserer Zuschauer bringt wie immer Michael Kolz ein.
Und dabei, Herr Hartmann von der Tann, hatten die Wähler ja eigentlich gedacht, wenn sie am 27. Januar in Hessen und in Niedersachsen zur Wahl gehen und am 24. Februar in Hamburg, dass damit die Arbeit getan sei und es irgendwie eine Koalition gäbe, die dann auch schnell regieren kann. Das ist nicht eingetreten, zumindest nicht in Hamburg und in Hessen. Und gerade in Hessen sorgte die Situation für viel Frustration, gerade auch bei den SPD-Wählern, die uns viele Mails und Fragen geschickt haben zu dieser Sendung, weil selten war Politik für sie persönlich offensichtlich so frustrierend in der Diskussion um die Annäherung zur Linkspartei, gleichzeitig aber auch so spannend. Das schreiben alle Zuschauer, und deswegen wird heute auch sicherlich viel kommen zu unserer Sendung, und viele Mails haben uns bereits erreicht. Und wenn Sie auch mal zu einer der Sendungen eine Mail schicken wollen, dann können Sie das gerne tun, und zwar an die E-Mail-Adresse unter den Linden@phoenix.de, und zusätzlich natürlich Ihre Chance, eine Videofrage bei uns auf der Seite meinefrage.phoenix.de hochzuladen. Und wir würden die dann als Podcast in die Sendung einspielen. Und natürlich haben wir heute auch unter den Linden und in anderen Teilen Berlins die Stimmen eingeholt.
Herr Kuhn, bevor wir zu unserem eigentlichen Thema kommen, heute wurde einigermaßen überraschend bekannt, dass Reinhard Bütikofer sein Amt als Parteivorsitzender aufgeben und für das Europaparlament kandidieren will. Was ist es? Was bewegt ihn? Die schlechten Wahlergebnisse der Grünen?
Nein.
Das Chaos in der Partei oder der Ärger mit dem Afghanistan-Mandat?
Gar nichts von den dreien. So schlechte Wahlergebnisse haben wir gar nicht. Wenn ich an die Kommunalwahl in Bayern denke, da sind wir richtig
nach oben Landtagswahl.
Aber er hat eine andere Überlegung angestellt. Er will und ist seit langem bekannt in der Partei fürs Europaparlament als Spitzenkandidat kandidieren. Und er hat sich die Frage gestellt, ob sich das beißt mit der Wiederkandidatur im November, und hat die Entscheidung getroffen, nein, er will ganz auf die Europakarte setzen. Das hat er heute mitgeteilt. Und das ist eine sehr respektable Entscheidung. Die ist im Parteirat also mit Anerkennung, viel Ausdruck von Anerkennung angenommen worden.
Und die Partei liebt er nach wie vor?
Die Partei liebt er und sie liebt ihn.
Ja.
Wir werden jetzt eine neue Aufstellung für November dann machen. Außerdem haben wir heute über Spitzenkandidaturen geredet. Und der Parteivorstand hat Herrn Tutin und Frau Künast vorgeschlagen. Also wir klären unsere Personalsituation rechtzeitig vor der Wahl. Wir wollen nicht in sowas reinlaufen, wie die SPD jetzt reingelaufen ist.
SPD, Herr Röttgen, heute hat der SPD-Parteirat Kurt Becks Annäherung an die Linke in Hessen gut geheißen mit einer riesigen Mehrheit. Andererseits aber eine solche Lösung auf Bundesebene, also bei der nächsten Bundestagswahl, ausgeschlossen. Also das für glaubwürdig?
Nein, und das ist das ganze Problem der SPD. Sie hatte heute ja gar keine andere Möglichkeit, in der Alternative Kurt Beck zu stürzen oder ihn zu stützen. Viele auch ja wieder die eigene politische Auffassung. Und das ist eben der Punkt mit der Glaubwürdigkeit. Wenn sie einmal weg ist, glaubt man nicht mehr. Der Volksmund sagt, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Und die Aussage nicht nur von Kurt Beck, sondern der gesamten SPD war vor Hessen ja eindeutig. Jetzt gilt sie nach Hessen nicht mehr. Und darum kann man auch nicht glauben, wenn die SPD auf Bundesebene sagt, mit der PDS machen wir es nicht zusammen. Ich halte das für eine schlechte Entwicklung.
PDS auch für jetzt weniger, die Linke meinen wir.
Die Linke, ja gut, es gibt eine gewisse Genealogie der Namen, war mal SED, PDS, jetzt die Linke. Aber es sind auch viele von der SED noch dabei. Aber man muss sich auch mit deren Argumenten auseinandersetzen, die sie eben nicht haben. Es geht nicht nur um Glaubwürdigkeit auf der einen Seite, das ist ein wichtiger Punkt in der Politik. Der andere Punkt ist eben, dass die Argumente doch sehr gut waren, mit der Linken nicht zu kooperieren, weil sie Verantwortung systematisch verweigert. Und damit kann man nicht zusammenarbeiten.
Herr Kuhn, Sie wären ja unter Umständen ein Betroffener als Grüner, denn wenn es auf Bundesebene zusammenging, dann wäre es ja wahrscheinlich Rot-Rot-Grün. Wie sehen Sie denn den Beschluss des Parteirates?
Also, Sie meinen jetzt den von uns oder von der
SPD? Nein, den der SPD von heute, den wir gerade diskutiert haben.
Okay, wollte nur nochmal sicherstellen, dass wir über das Gleiche reden. Also, ich finde, dass es ein Dreivierteljahre vor der Bundestagswahl noch zu früh ist, über die taktischen Konstellationen zu reden. Da gibt es viele Möglichkeiten, wie die ausgehen kann, und das irgendwie auf Rot-Rot-Grün festzulegen, halte ich nicht für gegeben. Ich glaube nicht an eine Koalition Rot-Rot-Grün bei der nächsten Bundestagswahl, weil die Linke gar nicht bereit ist, denken Sie auch an das Thema
Außenpolitik. Also Sie glauben der SPD?
Denken Sie an das Thema Außenpolitik, in die Verantwortung zu gehen. Das ist nicht nur eine Frage des Glaubens an die SPD. In der Parteiengeschichte glaubt man nicht so leicht anderen Parteien, sondern man muss überlegen, was die eigene Überzeugung ist. Und ich finde, dass das nicht zusammenpasst. Ich finde, dass die ganze SPD jetzt richtige Fehler gemacht hat. Weg allen voran, wenn man eine Entscheidung ändert, dann muss man sie mit den Wählern entwickeln und muss sagen, in Hessen hat sich was ergeben, was nicht mehr so geht wie vor der Wahl. Aber man kann nicht in einem Nebensatz sozusagen eine Tür aufmachen. Und das ist ein schwerer taktischer und strategischer Fehler. Da kann ich nicht schön drüber wegreden. Das heißt für uns Grüne, wir müssen auf die eigene Karte setzen und dürfen uns nicht abhängig machen von der Frage, was andere Parteien machen. Ja.
Erst hören wir mal, was unsere Zuschauer zu der Entscheidung der SPD sagen.
Also ich bin eigentlich auch gegen die Koalition mit den Linken. Ich finde schon, dass Herr Beck da zu weit gegangen ist. Für mich persönlich auch als SPD-Wähler. Und dass ich auch gegen die Koalition mit den Linken bin.
Ja, da gibt es ja diesen Vorwurf des Wortbruchs. Und das kann ich nicht nachvollziehen. Weil es gibt bestimmte Parteien, die sind gewählt worden und jetzt muss man mit dem Wählergebnis umgehen und alles andere wäre unredlich. Insofern ist also ein Wortbruch die falsche Formulierung.
Ansonsten finde ich Herrn Beck nicht besonders geeignet für einen Kanzlerkandidaten, wenn es darauf hinauslaufen sollte.
Es geht auch darum, dass man gute Konzepte hat und dass man wirklich das Land bzw. die Stadt voranbringen will. Deshalb finde ich es sehr schade, dass in der SPD nicht darüber diskutiert wird, sondern eben über diese Personalfragen, die meines Erachtens gar nicht so im Vordergrund stehen sollten.
Die Frage, die ganz am Ende dahinter steht, ist doch die, wenn nun alle Parteien oder die meisten Parteien offen sein wollen für neue Bündnisse, wäre es dann richtig, sich vor Wahlen überhaupt nicht festzulegen? Oder mindestens nicht deutlich festzulegen?
Ich würde das für falsch halten. Denn die Bedeutung der Wahl liegt darin, dass die Bürger die Möglichkeit haben, die Richtung von Politik zu bestimmen. Mhm. Und wenn man den Parteien nicht mehr glauben kann, wenn sie aus Angst vor Festlegung, was denn die Richtung wäre, sich erst gar nicht mehr festlegen, dann frage ich, welche Möglichkeit haben eigentlich die Bürger, die Richtung zu bestimmen, wenn
aber
die Parteien
dann laufen sie doch immer das Risiko, dass sie im Anschluss Notwendigkeiten folgend einen Wortbruch begehen müssen.
Nein, die Notwendigkeit halte ich jetzt für eine Behauptung, weil man einen politischen Willen hat. Es gibt keine Notwendigkeit. Ich mache übrigens auch einen Unterschied. Es ist ja nicht so, dass ich sage, die Linke ist so wie jede andere Partei. Vielleicht gilt es, dass man unter den demokratischen Parteien koalitionsfähig sein muss. Aber ich finde, die Linke hat eine Besonderheit. Und das ist, dass sie die Schwierigkeiten unseres Landes, die persönlichen Betroffenheiten von Menschen ausnutzt zur Stimmungsmache, um parteipolitisch Kapital daraus zu schlagen. Und sich nicht bekennt zur Kategorie der Verantwortung, sondern eine Kaderpartei, die nach Macht strebt. Und das ist eine fundamentale Frage, wo jedenfalls die CDU sagen wird, aus diesem Grunde kommt es nicht in Frage. Und die SPD hat es bislang ja auch gesagt, nicht ohne Grund.
Es gibt ja auch andere Festlegungen, zum Beispiel in Hessen die FDP. Die hängt jetzt in der Zusage, die sie gemacht hat, mit der CDU zu gehen. Und ganz offensichtlich scheint es ja in der Partei Kräfte zu geben, die jetzt plötzlich sagen, besser hätten wir das nicht gemacht.
Also ich kann die Festlegung der FDP in Hessen nicht in eine Ampel zu gehen, nicht nachvollziehen, ehrlich gesagt. Die kommt ja aus Berlin, die kommt nicht so sehr aus dem Hessischen Landesverband. Gerade die kleinen Parteien müssen...
Warum gehen Sie eigentlich in eine Ampel?
Will ich Ihnen gleich erklären. Gerade die kleinen Parteien müssen versuchen, dass große Koalitionen verhindert werden. Sonst fragen die Leute irgendwann mal, wir wählen dauernd, wollen Richtungen wählen und am Schluss kriegen wir eine große Koalition. Stimmt. In Hessen gibt es eine klare Botschaft des Wahlergebnisses meines Erachtens und die heißt, Herr Koch soll nicht mehr Ministerpräsident sein, denn er hat eine absolute Mehrheit gestartet, hat einen ziemlich fiesen Wahlkampf betrieben mit Ausländerfeindlichkeit und ist mit 12% nach unten gegangen. Und deswegen ist es,
wir haben gerade,
Herr von der Tann, Sie haben gerade eine Frage gestellt, Sie müssen Sie auch die Antwort aushalten.
Ja.
Deswegen gibt es keine Symmetrie.
Kommt, Antwort,
sie kommt. Deswegen gibt es keine Symmetrie zwischen der Frage Ampel auf der einen Seite und Jamaika auf der anderen Seite, weil für uns die Botschaft, für viele Wähler die Botschaft ist, da soll jetzt ein anderer oder eine andere in der Staatskanzlei in Hessen regieren.
Gut, aber die Botschaften, die kann man nur auf der Basis des Wahlergebnisses ableiten. Ich meine, wenn man den Bürger respektiert, dann muss man, auch wenn es ihnen schwerfällt, respektieren, dass die CDU dort knapp die stärkste Partei ist. Die stärkste Partei muss nicht die Regierung stellen, aber dann müssen die anderen, die schwächer sind, eben eine Regierung zustande bringen. Und darum finde ich die Verweigerung bei Ihnen nicht plausibel. Sie können nicht sagen, das ist ein Votum des Wählers, das Sie gerne haben wollten, das sich aber im Wahlergebnis nicht ausdrückt.
Nein, Sie müssen aber an die eigenen Wähler denken.
Ja, Sie denken an die eigenen Wähler.
Nein, das ist
Sie haben auch eine staatspolitische Frage.
Ja, aber die Wahlauseinandersetzung war so, dass völlig klar ist für alle, die Grün gewählt haben, dass wir wollen, dass Koch nicht weiter Ministerpräsident bleibt. Und ich muss natürlich als Grüner schon darauf achten, dass ich dann nicht den Steigbügelhalter mache für Herrn Koch, sonst mache ich mich auch unglaubwürdig.
Was ist denn mit einer Jamaika-Koalition ohne Herrn Koch?
Ich erlebe die hessische CDU als eine ziemliche strukturierte Gefolgschaftsveranstaltung zu Koch. Also ich bin da eher der Auffassung, meine hessischen Freunde auch, dass sich da am Charakter der CDU nichts ändern würde, wenn das ohne Herrn Koch wäre. Das wird natürlich durchdiskutiert. Jetzt muss man mal gucken, es wird ja Kreuz und Quer geredet. Aber ich will nur sagen, wir stellen unsere Verantwortung in Hessen. Wir reden mit allen, wir reden auch mit den Linken. Übrigens, wir halten nichts davon, sie jetzt wie die Schmuttelkinder zu behandeln, sondern wir müssen sie viel stärker konfrontieren, auch mit der Wirklichkeit.
Aber können Sie sich nicht vorstellen, dass der hessische Wähler zum Beispiel denkt, ja, das ist ein sauberes Geschäft. Es gibt ein klares Wahlergebnis, aber unter verschiedenen Konstellationen und mit unterschiedlichen Gründen weigern sich die Parteien, meinen den Wählerwillen bisher durchzuführen. Das ist so das Problem. So kann sich das für den Wähler darstellen.
Das Problem, deswegen muss man auch erörtern und sondieren, was geht. Ich habe immer noch die Anfrage an die FDP in Hessen, wenn die FDP sich als liberale Partei versteht, also zum
Sie
Beispiel...
Sie können das Gleiche sich auch fragen.
Mal, haben Sie was gegen meine Antworten heute?
Nein, überhaupt nicht.
Wenn Sie sich als liberale... Dann lassen Sie mich doch mal ausreden. Wenn Sie sich als liberale Partei versteht, dann könnte es ja für die FDP gerade attraktiv sein, zu sagen, wir wollen den Koch loswerden, der hat eine ausländerfeindliche Kampagne gemacht. Und in innenpolitischen Fragen ist ein Hardliner. Also ich verstehe nicht, warum eine liberale Partei einen CDU-Hardliner stützt. Und das ist keine Symmetrie zu der Frage, ob wir Jamaika machen.
Wir kommen nach Hamburg. Na gut, Sie haben das 1992 schon mal in Baden-Württemberg versucht. Da gab es eine identische Konstellation. Entweder Schwarz-Grün oder Große Koalition. Und Sie sind damals als Architekt tätig geworden, aber das Bauwerk wurde nicht aufgeführt, weil, so mindestens hat man das von außen gesehen, die CDU schließlich Angst gekriegt hat. Woran ist gescheitert?
Also wir hatten damals eine Situation, Große Koalition oder Schwarz-Grün, was anderes ging nichts, weil die Republikaner da in den Landtag kamen. Und wir haben 2 Wochen mit der CDU sondiert, richtig sehr detailgenau die verschiedenen Bereiche durchgemacht. Es kam nicht dazu, auf beiden Seiten. Übrigens, die Hauptunterschiede waren in Differenzen in der Gesellschaftspolitik. Also in Fragen wie Kinderbetreuung, Frauenpolitik, Ausländer, Integrationspolitik, solche Sachen. Da waren CDU und Grüne 92 so weit auseinander, dass beide, wir und die CDU, gesagt haben, nee, lieber nicht, das passt nicht, das geht nicht, das kann nicht von Erfolg getragen sein. Aber was wichtig war, wir haben den Versuch gemacht, weil kleine Parteien müssen alles tun, große Koalitionen zu verhindern und nur wenn es absolut nicht geht, dann müssen sie sagen, nee, sorry, es geht nicht.
Außer in Hessen müssen
Sie
das
alle. Nein, Sie müssen es auch dort versuchen. Ja. Natürlich müssen Sie es versuchen. Ja. Aber es kann auch eine Situation geben, das war damals 92 sehr plausibel, dass es nicht zu einer stabilen und guten Regierung führt. Ja.
Herr Röttgen, Sie wollten was sagen.
Nein, das Bedürfnis, eine kleine Koalition zu bilden, ist nicht nur sozusagen das Bedürfnis der kleinen Parteien, sondern auch der großen Parteien. Die große Koalition ist ein Ausnahmefall, ein demokratischer Ausnahmefall. Und das, was Teil unserer Kultur ist, unserer politischen Kultur, ist, dass ungefähr, jedenfalls auf der Bundesebene, ungefähr gleich große Konstellationen gegeneinander stehen. Eine Regierung, die in der Regel bei uns eine knappe Mehrheit hat und eine starke Opposition. Das, glaube ich, empfinden die meisten Bürger auch als richtig, damit die demokratische Kontroverse stattfindet. Also das wollen alle. Und eine Aufgabe einer großen Koalition, die ich inzwischen offensichtlich alle paar Jahrzehnte für notwendig halte, um das zu erledigen, was unter dem Wettbewerb, unter den Bedingungen des Wettbewerbs der Großen nicht abgeräumt wurde. Ich sage mal Haushaltskonsolidierung, Rente mit 67, andere Themen. Die muss diese Aufgabe erfüllen, damit anschließend die kleine Koalition wieder möglich wird. Das ist eine der Demokratieaufgaben großer Koalitionen.
Es geht weiter mit Michael Kolz und unseren Zuschauern.
Und unsere Zuschauer haben erstaunlicherweise eine ganze Menge Fragen zum Konstrukt Schwarz-Grün und wie man das irgendwie zusammenbekommt. Deswegen zunächst mal die Frage von Miriam aus Wattenscheid an Norbert Röttgen. Was bringt der Stadt Hamburg mehr, große Koalition oder Schwarz-Grün? Da will sie natürlich eine ehrliche Antwort. Und Michael Otto aus Nordheim schreibt uns, es wird immer von der FDP beispielsweise, wie in Hessen verlangt, sich zu bewegen. Was ist eigentlich mit den Grünen? Denn die sollen sich auch mal bewegen und zeigen, dass sie auch gegen ihre eigenen Optionen vielseitig aussuchen können oder gegen ihre eigene Überzeugung. Und dann haben wir noch eine Frage eines Zuschauers, der viele deckt, die wir auch per Mail bekommen haben. Inwieweit glauben die Grünen, dass sie bei einigen Programmpunkten wie beispielsweise Umweltpolitik, Atomausstieg der Union entgegenkommen können? Und wir haben noch ganz kurz Fragen von der Straße.
Fritz Kuhn würde ich wahrscheinlich fragen, ob Sie es nicht riskant finden, Ihrer Stammwählerschaft gegenüber, zumindest Ihrer linken Stammwählerschaft gegenüber, Schwarz-Grün einzugehen.
Inwiefern eine inhaltliche Koalition machbar wäre bei den unterschiedlichen Ansichten der Energiepolitik beispielsweise. Grünen sind ja nun ganz deutlich dafür, für den Atomausstieg, und die CDU bekanntlich hält ja sehr an der Atomenergie fest. Insofern sind es ja zwei gänzlich unterschiedliche Positionen schon auf diesem Feld. Insofern sehe ich da keine Vereinbarkeit.
Ich würde die Grünen fragen, wie sie es mit der Wirtschaft halten, und die Schwarzen, wie sie es mit der Umwelt halten.
Herr Röttgen, mit der ausdrücklichen Vorbemerkung, Sie sollen eine ehrliche Antwort geben, was ist besser, eine große Koalition oder Schwarz-Grün?
Also wenn ich schon zur Ehrlichkeit aufgefordert werde, dann kann ich nur sagen, ich weiß es nicht. Das muss die Hamburger CDU wissen. Die Haltung der Bundespartei ist nur zu sagen, das ist für uns keine Grundsatzfrage, sondern ihr müsst gucken, was ist besser für Hamburg. Das ist übrigens auch der von Ole von Beust proklamierte Maßstab. Das werden wir ermitteln und das können nur die Hamburger entscheiden. Aus bundespolitischer Sicht, anders als das etwa im Umgang mit der Linken der Fall wäre, sagen wir halt eben, das müsst ihr vor Ort entscheiden, was besser ist. Und richtig ist, dass das der Maßstab ist.
Ganz viele Fragen an Sie, insbesondere in Hinsicht auf die Frage, wie weit können Sie sich bewegen in speziellen Umweltfragen zum Beispiel?
Also, dass wir in Hamburg mit der CDU jetzt sondieren und der Einladung gefolgt sind, zeigt ja, dass wir grundsätzlich beweglich sind. Wir werden allerdings natürlich darauf achten müssen, und das tun wir auch, dass an grüner Politik genügend verwirklicht wird für die Stadt Hamburg oder für das Land Hamburg. Genau. Und das sind natürlich Fragen nach dem großen Kohlekraftwerk, nach der Elbvertiefung, Moorburg. Eine ganz wichtige Frage ist das Schulsystem in Hamburg. Da wird viel über Schulpolitik gestritten, auch in der Integrationspolitik gibt es Punkte. Und ich kann nur sagen, weil das für uns so ein ungewöhnliches Bündnis wäre mit den Schwarzen, ich will es mal gar nicht übertrieben sagen, es muss eigentlich mehr Grün auf dem Tisch liegen, als dies bei Rot-Grün der Fall gewesen wäre. Das ist jetzt ein bisschen überspitzt formuliert. Ja auch, aber wir müssen am Schluss unsere Wähler überzeugen. Und wir haben auch Wechselwähler, die rot-grüne Wechselwähler sind, dass es richtig ist, in Hamburg, aus Interessen des Landes Hamburg, dieses Bündnis einzugehen. Und für Umme kann das nicht geschehen. Ja,
aber das beruht auf Gegenseitigkeit. Ich glaube, dass am Ende irgendwo das Wahlergebnis wieder respektiert werden muss. Die Anteile von 43% zu 9% müssen das ausdrücken. Aber es müssen beide Partner da vorkommen in so einer Regierung. Das ist völlig klar. Und man muss in der Lage sein, Probleme zu lösen. Das
der
ist der
Herr hat okay. gefragt nach der Wirtschaft. Da will ich einen Satz dazu sagen. Ich finde, dass das Thema ökologische Modernisierung, das wir ja stark vorantreiben, zu folgendem Schluss geeignet ist. Man kann mit grünen Ideen schwarze Zahlen schreiben. Das ist jetzt keine Koalitionsaussage, sondern ökonomische Analyse. Und wir wollen neue Arbeitsplätze schaffen durch ökologische Modernisierung.
Man hat manchmal den Eindruck, dass diese Verhandlung da in Hamburg ein bisschen mehr in Berlin gewollt wurde, als unbedingt nun von den Menschen vor Ort in Hamburg. Ist das ein falscher Eindruck?
Also wir hatten letzte Woche
einfach so als Prototyp
unsere Mitgliederversammlung, da war ganz ernsthaft, dass man das versuchen will. Noch, also abhängig von den Inhalten, hatte ich gesagt, aber da war nicht, weil Berlin drängeln würde oder sowas. Sondern
aber Berlin drängelt, oder nicht?
Nein, in Berlin gibt es eher auch Stimmen, seid da vorsichtig, wir wollen klar unsere Stammwähler nicht verlieren. Aber was eines ist natürlich klar, wenn Sie mehrere strategische Optionen hätten, also nicht nur die Rot-Grün, sondern auch eine andere, dann sind Sie stärker aufgestellt. Nur von den Inhalten können Sie es nicht
abstrahieren. Also könnte man doch sagen, dass Hamburg, wenn es denn gelänge, ein Prototyp für den Bund sein könnte.
Nee, Hamburg ist Hamburg und der Bund ist der Bund.
Und warum sagen dann alle, man müsste das erstmal in den Ländern ausprobiert haben?
Weil natürlich der Möglichkeitsraum durch eine empirische Evidenz in einem Land wie Hamburg erst entsteht, das ist klar.
Aber es ist ein anderer Fall, ja.
Bei der Schulpolitik, da kann man sicher Kompromisse finden. Aber es gibt ja zwei Fragen in Hamburg, die kann man eigentlich nur mit Ja oder Nein beantworten. Das eine ist die Elbvertiefung und das andere ist das Kohlekraftwerk. Das kann man entweder bauen oder sein lassen. Kleines Kohlekraftwerk zu bauen macht wahrscheinlich keinen Sinn, umso mehr, wenn die Turbinen schon bestellt sind. Oder die Elbe nur ein bisschen zu vertiefen, macht auch keinen Sinn, denn dann können die großen Tanker nicht reinkommen und es kostet trotzdem Geld. Wie kann man solche Dinge aus dem Weg räumen?
Also das kann ich Ihnen nicht sagen. Das ist auch deren Aufgabe, dort Kompromisse zu finden, zu Ergebnissen zu kommen. Und wenn Sie feststellen, weil das so ist, wie Sie andeuten, kommen wir mit denen nicht zusammen, weil wir dann die Probleme, die wir für ganz wichtig, für lösungsbedürftig halten, halt eben nicht lösen können. Und es sind beides Punkte, die ich auch sozusagen aus der Distanz zu Hamburg sehr ernst nehme. Sie berühren natürlich schon die Frage des wirtschaftspolitischen Realismus der Grünen. Beide Punkte. Sie haben bei der Kernenergie, das war auch eine Frage, im Grunde ein Ausstiegs Beschluss und auch eine Ausstiegspolitik. Sie wollen die nun fortsetzen auf die... Ja, genau. Aber da stehen Sie auch dazu.
In Ihrem Koalitionsvertrag steht er auch drin.
Ja, genau. Die SPD sieht das auch so. Darum haben wir da keine gemeinsame Position. Also kann man es nicht verändern. Sie wollen das auf die Kohlekraftwerke nun auch ausdehnen. Sie haben dafür einen ziemlichen Streit mit Ihrer Basis auch gehabt. Sie haben sich in der letzten Zeit, auch auf dem letzten Parteitag, gerade auf dem Gebiet der Wirtschaftspolitik eher zurückentwickelt. Das muss ich schon sagen. Sie haben Anfang 2007 mal ein gutes Papier in der Fraktion geschrieben, das ist dann von der Basis doch in wesentlichen Teilen kassiert worden. Also es gibt hier eher eine Zurückentwicklung der Grünen, fürchte ich, auf dem Gebiet der Wirtschaftspolitik, eher doch auch so eine Ausstiegsmentalität wieder gut zu finden, die übrigens auch unsozial ist. Und das wird sich nun auch zeigen, ob die Grünen am Ende regierungsfähig sind oder ob sie sagen, wir sind unserer Wählerschaft verpflichtet, wir können nicht anders und sind nicht kompromissfähig. Das wird man an der Stelle halt eben sehen.
Also, jetzt gucken wir doch mal, wenn ich darf, Herr Kuhn, was unsere Zuschauer von Rot-Grün erwarten in Hamburg.
Die Grünen, die haben sich ja sowieso ein bisschen verändert und wäre mal eine neue Variante, also hätte ich nichts dagegen.
Auf Bundesebene wäre ich nicht glücklich, aber den beiden Bundesländern würde ich die Diskussion erlauben.
Also ich denke, dass alles möglich sein sollte. Wenn die Leute so wählen, wie sie eben wählen und die Koalition sich dann bilden nach den Gegebenheiten, finde ich das in Ordnung.
Ich glaube, dass diese Option für die Grünen eigentlich keine realpolitische Option ist, weil die inhaltlichen Differenzen zwischen beiden Parteien doch eigentlich so weit auseinander liegen, dass das für die Grünen keine Option ist. Für die CDU wird es wahrscheinlich mehr eine machtpolitische als eine inhaltstragfähige Option sein. Insofern glaube ich nicht, dass das Zukunft hat.
Ich glaube nicht, dass es eine so schlaue Idee ist, weil die Kompromisse, die auf beiden Seiten gemacht werden müssen, so stark sind, dass inhaltlich in der Politik noch weniger rumkommt, als es ohnehin oft der Fall ist. Und das finde ich in Deutschland zunehmend unerquicklich.
Herr Kuhn, in Hamburg verhandeln die Grünen mit der CDU, wie wir schon mehrfach besprochen haben. In Hessen haben Sie vergangenen Dienstag mit der Linken gesprochen. Das ist ein sehr weiter Spagat. Ist das konsequent? Zerreißt das Ihre Partei nicht, dieser Spagat?
Also uns zerreißt dann nicht, wenn wir das jeweils auf der Basis unserer inhaltlichen Grundüberzeugungen machen. Wir werden nicht in den Mechanismus, den die FDP früher hatte, so Machtpartei, egal mit wem, verfallen, sondern wir sagen, was unsere Inhalte sind, zum Beispiel die ökologische Modernisierung. Und auf der Basis kann man Gespräche führen. Ob es Sinn hat oder nicht, hängt auch an den Partnern ab. Ich will übrigens noch mal sagen, ich glaube, dass wir inzwischen eine Wirtschaftspolitik haben, die zu sehr vielen neuen Arbeitsplätzen führen kann. Und Hamburg hätte so eine Chance, eine Art Hauptstadt der Ökologie in Deutschland zu werden. Aber dann muss man natürlich in einer anderen Art und Weise die Energiepolitik neu aufstellen. Zum Beispiel mit mehr Kraft-Wärme-Kopplung, mit viel mehr erneuerbaren Energien, mit besserer Energieeffizienz. Möglichkeiten werden wir auf den Tisch legen. Und dann brauchen wir dieses Kohlekraftwerk.
Nein, das ist nur nicht 100%. Das ist der Fehler dabei.
Naja, dieses Kraftwerk rumzukommen mit besseren Energietechnologien. Das sollte man in Hamburg diskutieren.
Ja, das sollen Sie da diskutieren, aber wenn ich mal prinzipiell und bundespolitisch betrachte, können Sie nicht aus beiden Technologien aussteigen. Übrigens auch sicherheitstechnisch können Sie da nicht aussteigen, aber auch wirtschaftspolitisch nicht. Es ist, glaube ich, noch nicht mal überspitzt formuliert, Ihre Energiepolitik führt zur Deindustrialisierung. Da müssen Sie noch unseres Landes, da müssen Sie wirklich noch nachlegen. Die Grünen sind im Prozess.
CSU-Programm von vor 20 Jahren.
Weiß ja, dass Sie das wollen, aber ich registriere, dass Sie sich damit nicht durchsetzen. Ich wünsche Ihnen Erfolg, aber noch hatten Sie ihn nicht. Das muss man leider sagen.
Ich muss jetzt doch nochmal zurückkommen auf meine Frage von vorhin. Herr Röttgen, in Hamburg reden die mit Ihnen und in Hessen reden sie mit der Linken, das stört Sie auch nicht.
Doch, ich halte das für einen Fehler, was die Grünen doch machen. Sie sagten, wir können eben mit jedem, das ist sehr beliebig. Ich finde eigentlich, dass die Grünen die Auseinandersetzung mit der Linken bundespolitisch so führen, wie sie nicht von der CDU übertroffen werden. Die Aktuelle Stunde, die wir dazu hatten und auch andere Einlassungen, finde ich absolut gut. Darum, glaube ich, haben sie sich verrannt in der hessischen Sondersituation. Ich halte es für eine Einmal-Situation, die Sie dort haben. Prinzipiell finde ich, haben
Warum
auch die
Grünen. Greift die CDU die Grünen nicht an, wohl aber die SPD in dieser Heftigkeit?
In Hessen, oder? Ja. Naja, in Hessen, glaube ich, die CDU sagt, wir sind bereit, mit allen zu reden, bis auf die Linke. Und ich finde, Angriff ist jetzt nicht die freundlichste Form der Einladung zum Gespräch. Ja. Aber die CDU sagt, wir wollen eine Mehrheit, wir wollen eine große Koalition, wenn es keine kleine gibt. Wir sind für Jamaika bereit, lasst uns drüber reden. Das sind die beiden konkreten Optionen. Und Sie haben sich, glaube ich, auch aus der Konfrontation, glaube ich,
verabschiedet. Wir haben ja in Hessen eine andere Konsequenz gezogen. Bei einem Ergebnis, das nicht eindeutig zu einer Regierung führt, haben wir gesagt, wir wollen erstmal in der Sondierung mit allen reden, haben auch mit der CDU geredet, mit den Linken, mit der FDP. Und das ist sinnvoll, das entscheiden wir, wie wir das machen wollen. Und wir sehen da kein strategisches Problem. Es kommt ja darauf an, was wir daraus machen. Das ist der entscheidende Punkt. Aber ich rate allen, die PDS oder die Linke gibt es jetzt in Deutschland. Und dass man mit denen redet und mal schaut, was das eigentlich für Leute sind, was die vorhaben, das halten wir nicht für verkehrt.
Das ist ein bisschen harmlos, finde ich jetzt. Sondern man darf nicht so tun, als hätten die gar nichts im Schilde und wären die so wie alle anderen auch. Und reden wir mal ein bisschen und wählen eine Regierung. Dazu sind sie bereit in Hessen. Ich finde die grundsätzliche Auseinandersetzung, und zwar in der Sache, wie auch die ganze Geschichtsvergessenheit dieser Debatte. Die müssen wir führen. Sie führen sie, also Sie auch in Person, aber auch die Grünen im Bund. Und dazu passt das hessische Verhalten nicht. Das andere erkenne ich sehr an, aber das hessische Verhalten passt da in das Muster nicht rein.
Gibt es denn überhaupt, das scheint doch auch eines der Probleme zu sein, gibt es überhaupt die Grünen? Cohn-Bendit sagt, die Grünen können mit der CDU koalieren, sind ja schließlich alles Opernbesucher, sagt Cohn-Bendit. Andere sagen, sie seien eine linksökologische Bekennerpartei. Also, oder waren sie wenigstens mal? Was sind sie denn jetzt? Sie haben auch zwei Spitzenkandidaten. Die eine Spitzenkandidatin ist eine Realer, Frau Künast. Der andere ist sehr eindeutig links und kommt eigentlich aus einer K-Gruppe. Ist das überhaupt möglich, die Grünen zu fassen, oder sind Sie einfach so breit, dass Sie letztlich mit jedem können, weil Sie von allem etwas haben?
Nee. Also wir sind nicht so breit, dass wir beliebig sind. Das wäre ein Missverständnis. Wir haben eine.
Müssen wir erstmal das mit den Opernbesuchern klären?
Wir haben eine inhaltliche Konzeption, inhaltliche Vorstellung, was unsere Schwerpunkte sind. Und auf der Basis ziehen wir in den Wahlkampf und werden auch gewählt. Also diese Vorstellung, da wären zwei Parteien versteckt bei den Grünen, die Sie suggeriert haben, die teile ich überhaupt nicht. Wir haben immer Flügel, wir haben Strömungen, das gibt es übrigens bei der CDU auch. Ich frage mich manchmal, mit welcher CDU wir eigentlich da koalieren sollen. Es gibt eine, die schafft Betreuungsplätze unter 3 Jahren für Kinder. Und es gibt die andere, die gibt Betreuungsgeld aus für die, die sie dann nicht hinschicken. Also ich sehe auch verschiedene Parteien. Ja, beides ist CDU, genau. Aber so ist bei uns auch. Wir haben unterschiedliche.
Ja, das passt aber zusammen.
Das sagen Sie. Aber jedenfalls, meine Überzeugung ist, dass wir die verschiedenen gut integrieren können.
Sehen Sie es auch so?
Also ich glaube, dass bei den Grünen, gerade jetzt auch in der Opposition, es wieder eine Verstärkung dieser Flügel gibt. Das ist keine Frage. Opposition trägt nicht immer zur Regeneration bei, das sagen manche. Es gibt aber manchmal sogar das Gegenteil. Und die Uneinigkeit in der Sache, die dann auch machtpolitische, strategische Konsequenzen hat, denn zuerst kommt die Sache, das konzidiere ich sofort, die ist bei den Grünen unausgetragen. Allein der letzte Parteitag, das war ein Angstparteitag der Führung, die Grünen verändern möchten, aber dafür vom Parteitag keine Mehrheit bekommen haben. Die Angst der Führung selber zu überleben hat diesen Parteitag dominiert und das zeigt, dass die Bereitschaft, auch die Fähigkeit der grünen Führung, diese Partei in den Realismus, in die Mitte zu führen, nicht ausreicht, um diesen Willen wirklich zu realisieren. Das ist meine Einschätzung und darum werden die Flügel wieder stärker bei den Grünen, das macht die Grünen schwächer. Sie werden ja auch bei den Wahlen immer schwächer,
das muss man leider sagen. Das hält ja einer Betrachtung der Wirklichkeit nicht stand. Was Sie da schildern, haben Sie ja schon in der Regierung. Wenn ich mir mal die Spanne anschaue von CSU auf der einen Seite und Ihnen mit den Leuten, die hinter Ihnen stehen, also sind es drei Parteien. Also das ist doch albern. Ich meine, dass wir natürlich Diskussionen führen, dass wir auch Parteitage haben, die strittig sind, hat damit zu tun, dass wir die Diskussion auch zu
Wenn die Basis der Parteiführung Vorgaben macht, wie zum Beispiel beim Afghanistan-Mandat, die Parteiführung ganz offensichtlich nicht haben wollte, das ist schon ein bisschen was anderes, oder?
Ja, aber das gibt es in der Demokratie. Das gibt es in der Demokratie. Die haben ja auch jetzt diese Situation, dass Parteitagsbeschlüsse gibt, die der Führung nicht passen. Wie ist es denn bei euch beim Stammzellengesetz ausgegangen? Da wart ihr doch im Schlingern auf den Parteitag, die Führung.
Nein.
Ja, selbstverständlich. Und also, jedenfalls, ich will dafür werben, dass es gut ist, und da stehe ich zu meiner Partei mit ganzem Herzen, dass man auch mal strittig was hat und dass nicht in jedem Punkt die Führung vorgibt, bis in den letzten Ortsverband, was zu geschehen hat. Das wäre ja nicht demokratisch. Wir haben eine richtige, streitbare Partei und ich finde es eigentlich auch gut.
Nur das ist der andere Punkt. Also erstmal zu den Stammzellen. Das ist eine persönliche Gewissensbildung, die jeder Einzelne vornehmen muss. Das ist keine Position, keine Frage, wo die Führung irgendwas vorgibt. Und so ist das in der Fraktion, in der Partei auch. Der Punkt bei Ihnen ist, das ist auch nicht nur meine Interpretation, Sie haben ein Führungsproblem. Wir haben mit Bütikofer angesprochen, natürlich ist das Ausdruck auch des Führungsproblems, das die Grünen haben. Die Fähigkeit, einen Kurs zu finden, sich auf den Kurs zu verständigen und ihn dann gegenüber der Basis durchzusetzen und nicht gleichzeitig in Konflikt mit der Wählerschaft zu kommen, die nämlich bürgerlicher ist als ihre Parteifunktionäre. Das ist das Problem der Grünen.
Aber daran arbeiten. Nur sagen, und auf diese Leute wollen Sie sich verlassen?
Das müssen Sie ja auch die Frage stellen.
Ja,
was riskieren Sie da, lieber Herr Röttgen? Brandgefährlich.
Ich bin gar nicht da, dass ich sage, wir verlassen uns auf die Grünen. Wenn wir auf die Grünen verlassen wären, wären wir ziemlich dumm. Ich bin nur dafür übrigens, dass wir keine strategischen Verengungen vornehmen und darum von Fall zu Fall sowas entscheiden können. Und in Hamburg wird man mal sehen, ob man sich auf die Grünen verlassen kann, wenn es geht um die wirtschaftliche Entwicklung dieser Stadt.
Das wie populär ist denn Schwarz-Grün in der Union? Da gab ja mal diese berühmte Pizza-Connection, braucht man gar nicht mehr zu erzählen. Die Kanzlerin hat sich kürzlich geäußert und gesagt, es gäbe doch sehr viele inhaltliche Differenzen. Wie sieht das in der Partei aus? Sie haben doch ein Gefühl für die Partei. Betrachten das die Menschen als einen gefährlichen Menschenversuch mit der CDU oder ist das einfach, weil es eine neue Option zur Macht schafft, dann doch populär? Wie sieht es in der Partei aus?
Damit können Sie eine Volkspartei nicht begeistern, wenn Sie Machtoptionen nur haben. Ich glaube, um mal von Einzelthemen wieder zu dem zu kommen, was die Entwicklung ausmacht. Ich glaube, das, was die Entwicklung auch der Grünen ausmacht, übrigens auch der SPD nur in gegenläufiger Richtung, ist, dass es wie bei der CDU einen gewissen vergleichbaren Ansatz zur Gestaltungsaufgabe in der Globalisierung gibt. Das ist wirtschaftliche Vernunft, das ist soziale Teilhabe und Ausgleich und ökologische Nachhaltigkeit. Das sind drei Elemente. Und auf allen drei Gebieten, drei Pole sozusagen in der Frage, wie machen wir diese Globalisierung? Da würde ich mal sagen, sind die Grünen aus dem Verweigerungslager in Richtung Gestaltungslager und ich sehe die CDU im Gestaltungslager. Und die Linke führt das Verweigerungslager an und die SPD bewegt sich leider in dieses Verweigerungslager. Ich glaube, dass dieser Gesichtspunkt, Globalisierung, Verweigerung, Stimmungsmache, Gestaltung, so schwierig es ist, das ist, glaube ich, die neue Polarität. Und da in diesem Bereich, den ich für den entscheidenden halte, sehe ich auch die Schnittmenge.
Herr Kuhn. Ich würde Ihnen den Rat geben, Herr Röttgen, mal selber mehr über die CDU nachzudenken. Weil dieses Bild, die CDU ist auf jeden Fall toll und richtig aufgestellt und die anderen unterscheiden sich in Graduierungen der Realitätsverweigerung, das ist doch ein bisschen sehr selbstgefällig.
Ich dachte, Sie sind für die Kritik der CDU zuständig, aber ich übernehme die auch noch in der Sendung, wenn Sie das
deswegen
gerne
gebe ich Ihnen den Tipp, mal da in die Richtung ein bisschen zu gehen. Also ich erlebe die CDU, wenn ich mir das bundesweit anschaue, Da ist eine sehr unterschiedlich aufgestellte Partei. Also da ist man mit einem Modernisierungsanspruch in Leipzig gestartet und jetzt macht man eher sozialdemokratische Politik. Also in vielen Punkten kann man doch
ist
nicht
Ihnen
sagen...
Ist Ihnen einfach zu links, oder?
Nein, man kann doch nicht... Nein, diese Selbstidealisierung der CDU als sozusagen von der Vernunft geboren und an ihr festgehalten, die erhält doch einer Betrachtung der Wirklichkeit nicht stand. Nehmen Sie den Wahlkampf von Koch in Hessen, da gibt es Probleme mit Jugendkriminalität und da macht er eine pauschale Diskriminierung von ausländischen Jugendlichen und die CDU geht nach Wiesbaden und unterschreibt diesen ganzen Mist auch noch. Also da kann doch nicht sagen, das ist die tolle, an der Vernunft angebaute Partei.
Das ist aber jetzt
Sie haben mich überinterpretiert. Ich wollte gar nicht so freundlich über meine Partei sprechen, sondern ich wollte die Pole darstellen und ich glaube, dass die CDU in dem Gestaltungslager steht, dass das das neue Lager ist und ich sehe sie in die richtige Richtung. Das war meine Einschätzung.
Michael Kolz mit unseren Zuschauern.
Und die klatschen erstmal begeistert. Nachdem es eben nun weite Strecken ja um das schwarz-grüne Modell ging, was es unter Umständen in Hamburg gibt und viele Fragen an Fritz Kuhn eben in der ersten Runde, so haben unsere Zuschauer doch auch ein bisschen Sorge, was jetzt die Zukunft der Bundespolitik angeht. Und so stellt Elena Fortmann aus Frankfurt am Main beispielsweise die Frage direkt an Herrn Röttgen. Aus seiner Sicht, welche mittel- und langfristige Konsequenzen wird der Wortbruch BECS eigentlich haben? Ist das Vertrauen, ist die Vertrauensbasis in der Großen Koalition jetzt gestört? Und Katrin Berkemeyer aus Ansbach direkt anschließend an Herrn Röttgen, ob es noch eine Chance für eine zweite Runde der Großen Koalition nach der nächsten Bundestagswahl gibt. Und zu guter Letzt eine generelle Frage von Ernst Happelt aus dem Hunsrück an beide Politiker. Er als SPD-Mitglied fühlt sich betrogen von Kurt Beck. Politiker sprechen doch immer mit gespaltener Zunge und bei ihm hinterlassen die aktuellen Ereignisse Traurigkeit. Und wenn Politiker so rücksichtslos mit dem Vertrauen umgehen, ob und sie dann machen, was sie wollen, ob sie dann noch glaubwürdig überhaupt generell sind, die Frage an jemanden von den Grünen und jemanden von der CDU explizit.
Die erste Frage an Sie, Herr Röttgen.
Ja,
Wortbruch.
Ja, ich glaube, das ist eine Belastung, die von dieser Verhaltensweise ausgeht. Es gibt ja die Zyniker der Macht, die sagen, der schlaue Politiker, der kann sich nicht an sein Wort halten. Ich sag mal, Anstand, Wort halten, Glaubwürdigkeit, das sind naive Elemente, die in wirklicher Politik nichts zu tun haben. Ich halte das für falsch, ich halte das für blanken Zynismus. Also, und darum glaube ich, hat Glaubwürdigkeitsverlust, Wortbruch, Konsequenzen, weil es eine Erfahrung ist, die man nicht vergisst und von der man eben dann sagt, sie zeigt auch einen Charakter und das ist eine schlechte Erfahrung. Zur Großen Koalition und ihrer Fortsetzung. Ich finde, dass eine Große Koalition in besonderer Weise auf Zeit angelegt ist. Sie muss ab und an offensichtlich sein, alle paar Jahrzehnte mal. Sie hat auch die Aufgaben in den ersten zwei Jahren erledigt, die unter dem Wettbewerb der beiden Großen nicht erledigt worden sind. Das ist die Legitimation der Großen Koalition.
Aber auch ein paar andere Aufgaben nicht
okay,
erledigt.
Ich bin auch da nicht nur zufrieden. Ja. Ich könnte auch da kritisieren, aber ich will das Herrn Kuhn auch überlassen. Fiel mir allerdings auch was ein, das gebe ich zu. Aber sie ist darauf angelegt, nicht perpetuiert, also dauerhaft verlängert zu werden, sondern wir müssen wieder in die Kontroverse kommen, weil die für unsere Demokratie fundamental ist.
Herr Kuhn. Ein SPD-Mitglied, das sich betrogen fühlt.
Also ich sehe das so, erstmal muss die Politik generell überlegen, dass man halt nur das versprechen kann, was man halten will und auch selber halten kann. Das ist der erste Punkt. Manchmal wird es auch schon helfen, vorsichtiger mit den Versprechungen umzugehen. Und der zweite Punkt ist, wenn Sie nach einem Wahlergebnis feststellen, es kann es ja geben, dass Sie das, was Sie früher gesagt haben, nicht halten können, dann müssen Sie kommunizieren, dann müssen Sie erklären, dann müssen Sie offen mit den Leuten reden. Aber das Schlimmste, was Beck gemacht hat, ist ja in einem Nebensatz sozusagen ein Türchen geöffnet. Ja. Und das ist ein Glaubwürdigkeitsverlust. Ich weiß, dass die Glaubwürdigkeit, das ist wie ein ganz dünnes Gefäß mit ganz dünner Porzellanwand, die ist sofort zerstört, blitzschnell. Und es dauert Jahre, bis sie die wieder aufbauen. Also das ist schon ein fundamentales Problem, das Politiker an sich ziehen, wenn sie die Lippe zu dick aufreißen. Deswegen wäre es mir lieber ein bisschen vorsichtiger, auch mal über die Zukunft reden. Nicht immer, wenn ein Mikrofon daherkommt in Angstschweiß, wenn Versprechungen loslassen,
die man dann später...
Das war original freudscher Verbrecher oder Versprecher. Ja. Also ein bisschen vorsichtiger insgesamt damit umgehen.
Ich würde gerne nochmal zur hessischen FDP zurückkommen. Die hatte sich eindeutig festgeritten, nur mit der CDU. Heute habe ich gelesen, Herr Niebel hat gesagt, in Zukunft wollen wir lieber nach allen Seiten offen sein. Muss man denn nicht fürchten, dass im Rahmen dieser neuen Beweglichkeit ein Tänzchen aller mit allen stattfindet und es nur noch um Macht und Pfründen geht und überhaupt nicht mehr um Inhalte. Liegt da nicht das große Risiko in dieser neuen Beweglichkeit?
Ja, dieses Risiko sehe ich durchaus, dass wir vermitteln, das erste Interesse der Parteien ist, wie bleiben wir an der Macht. Natürlich ist da, wollen Parteien an die Macht, sie streiten um
Vor
Macht.
Allen Dingen Parteimitglieder wollen an die Macht.
Ja, Partei. Ja, nein, ja. Ich glaube, dass der Machtwille bei den Führungen der Parteien nicht weniger ausgeprägt ist als bei den Mitgliedern. Das gehört auch dazu und wer das nicht will, ist falsch. Aber es bedarf auch immer der inhaltlichen Legitimation. Und wenn wir nicht mehr vermitteln können, dass es im Kern und am meisten das ist, was uns antreibt, dann müssen wir uns nicht wundern, dass die Leute uns kollektiv kein Vertrauen mehr geben.
Herr Kuhn, auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass eine Partei, das erfahren Sie gerade, die längere Zeit in der Opposition ist, Gefahr läuft, nicht mehr wahrgenommen zu werden. Ist das die Angst, die die Grünen auch ein bisschen treibt in Richtung neuer Konstellationen?
Also bei einer großen Koalition ist es für kleine Oppositionsparteien oft schwierig, weil die organisieren ja Regierung und Opposition in einem. Also wenn Sie mal so gucken, bei jedem Thema Mindestlohn, Gesundheitsreform. Ja, das ist natürlich auch ein Spielchen, mit dem man versucht, Opposition kaltzustellen. Wir kämpfen tapfer für unsere Inhalte. Und ich will noch mal sagen, Koalitionen, wenn das Selbstzweck wird, dann wird es beliebig. Also wir werden bei allen Farbspielen, die da auf dem Tisch sind, immer sagen, das sind unsere zentralen Inhalte, zum Beispiel die Ökologie, und darauf kommt es uns an und da gibt es auch kein Hin und Her.
Also nicht so ganz meine Frage. Meine Frage war, ist Opposition auf die Dauer für eine Partei nicht mehr hinnehmbar? Gibt es sowas wie einen Leidensdruck der Opposition?
Das darf man nicht übertreiben. Der Herr Mündefänger hat ja gesagt, das sei Mist. Ich sage eher, das ist Dung. Also da kann man neue Kraft rausziehen und so.
Ökologisch korrekt,
ja. Ich glaube, es sollte nicht so, also von Dung und von wiederverwertbaren Energien verstehen wir wirklich mehr als die CDU.
Das ist doch schon mal ein Argument.
Ein kleiner Dung ist ein Dünkel.
Ich finde, dass man, natürlich wäre es für eine Partei schwer, 12, 14 Jahre in der Opposition zu sein. Das Problem kriegt langsam die FDP. Aber dass man mal es aushalten muss, 4 Jahre, wir sind jetzt 3 Jahre in der Opposition.
Man merkt bei Ihnen auch,
dass man es aushalten können muss, mal 4 Jahre in der Opposition zu sein oder auch 8, das gehört wirklich zum Geschäft. Wer das nicht kann, der hat in der Politik nichts verloren.
Trotzdem ist das Phänomen da, was er schreibt.
Meine letzte Frage an Sie, Herr Röttgen, ist, es gibt ja die sogenannte strukturelle linke Mehrheit, die immer wieder von den Politikwissenschaftlern in diesem Lande festgestellt wird. Rot, Rot, Grün. Wenn man das rechnet, ist außer vielleicht in Bayern fast überall eine Mehrheit möglich. Ist diese Bewegung Richtung Grüne möglicherweise auch einfach ein Versuch, die zu verhindern, indem sie die Grünen sozusagen wenigstens teilweise für sich in Anspruch nehmen?
Ich halte diese Analyse für eine Analyse.
nochmal Freud. Ja.
Für eine grundlegende, das ist ein statistisches Datum, aber politisch blind. Bei aller Kritik bei den Grünen, aber sie im linken Lager zu verorten mit Rot, Rot, Grün ist falsch. Die ganze SPD im rot-roten Lager zu verorten ist, glaube ich, falsch. Wir haben über neue Beweglichkeit gesprochen. Wenn einer hier beweglich wird, dann ist es der Wähler. Und der sagt nicht, ich bin strukturell links oder strukturell irgendwie, sondern er will überzeugt werden.
Schlussfrage an Sie, Herr Kuhn, mit der Bitte um eine ganz kurze Antwort. Wenn nun in Hessen Frau Ypsilanti sich durchsetzt, lässt sich mit rot-grünen Stimmen als Ministerpräsidentin wählen und die Linke stimmt mit und plötzlich fehlt eine Stimme. Haben Sie sich dann nicht genauso blamiert wie die SPD?
Also, so leid mir es tut, aber solche Wenn-Fragen, da sind wir noch nicht so weit. Jetzt müssen wir erst mal schauen.
Müssen Politiker nicht vorausdenken, auch mit Wenn?
Aber mit Wenn, da gibt es in meiner süddeutschen Heimat ein derbes Sprüchlein. Und das heißt einfach, wenn mein Onkel kein Schwänzchen hätte, dann wäre es meine Tante.
Ja, komme übrigens aus der gleichen süddeutschen Heimat, kenne ich. Nicht Ihren Onkel, aber das Sprichwort. Meine Damen und Herren, das war Unter den Linden. Ich hoffe, es hat Sie ein bisschen interessiert. Bis zum nächsten Mal, nächsten Montag und tschüss.